die Zollpolitik begründet ist. Es ist nicht absehbar, wie das am Ende vor Gericht ausgeht. Die Unsicherheit im Handel mit den USA bleibt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her über die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Sie seien jetzt gefährliche Kampfzonen, schrieb ein Militärsprecher. Die Menschen sollten sich in Richtung Westen begeben. Währenddessen versuchen die USA weiter, eine Waffenruhe zu vermitteln. Nach Angaben aus Washington hat Israel einem neuen Vorschlag schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, er werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke will die Rückführungsstrukturen für Asylbewerber neu ordnen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, beispielsweise sei das Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Die kämen jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland, so Wilke.
Bisher ist noch nicht so viel Geld dahin geflossen. Das ist ja wirklich sehr kurzzeitig aufgebaut. Aber jetzt stehen ein paar Entscheidungen zum infrastrukturellen Ausbau dort an. Die kosten wirklich Geld. Und das habe ich mir angeschaut und gesagt, na Moment mal, bevor jetzt da irgendwie weiteres Geld in diese Struktur ausgegeben wird, die vielleicht nicht mehr sinnhaft ist, gucken wir doch, wo wir das Geld woanders hinbringen. Zum Beispiel, um die anderen Strukturen zügiger an den Start zu bekommen, weil die werden weiterhin gebraucht und auch zügig gebraucht.
Brandenburgs parteiloser Innenminister René Wilke. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis wird weiter eine Flutwelle befürchtet. Fels und Eismassen haben das Wasser im Fluss Lonza zu einem meterhohen See angestaut. Die Behörden rechnen damit, dass er heute überläuft. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass weiteres Geröll abrutscht. Mehrere Gemeinden wurden evakuiert. Am Mittwoch war im Lötschental der Großteil eines Gletschers abgebrochen, ein Dorf wurde komplett zerstört. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig gegen Elementarschäden versichert sein. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubig verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag bereits erwogen, Privatbesitzer bei bestimmten Begründungen darauf verzichten können. Nach Angaben der Versicherungswirtschaft sind bislang etwa die Hälfte der Privathäuser in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Der zuständige Gesamtverband unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung, weist aber ebenfalls darauf hin, es kommt auf die Einzelheiten an und eine bessere Versicherung verhindert noch lange kein Extremwetter.
In Berlin wird ab heute das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt bis Sonntag zu Veranstaltungen, Führungen, Workshops und Konzerten. Im Kolonnadenhof zwischen dem neuen Museum und der alten Nationalgalerie wird eine Open-Air-Bühne aufgebaut. Kostenlose Führungen sollen Einblicke in die Geschichte und die Architektur der Museumsinsel geben. Sie gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit einem Tagesticket für 14 Euro können alle Häuser des historischen Ensembles sowie die Sonderausstellungen besichtigt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. Später von Südwesten her immer freundlicher. Maximal 22 bis 26 Grad heute. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 15 und in Steglitz 16 Grad, in Müncheberg 14 und in Wusterwitz 17 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die Zölle, mit denen Donald Trump den Großteil seiner Handelspartner belegt hat, sind gerade erst von einem Gericht in den USA blockiert worden. Jetzt hat ein anderes Gericht entschieden, die Zölle dürfen weiter gelten. Der Rechtsstreit ist damit aber noch nicht vorbei. Aus Washington berichtet unsere Korrespondentin Nina Barth.
Wir sind erfreut, wir haben es erwartet. Ein großer Sieg für den Präsidenten, kommentierte der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates der USA, Kevin Hassett, auf Fox News.
We're very pleased with the ruling. We expected it. So this is a big victory for the president.
Aber die Entscheidung des Berufungsgerichts ist noch nicht endgültig. Das Gericht will den Fall prüfen und hat weitere Stellungnahmen angefordert. Und so stellte Peter Navarro, der Handelsbeauftragte des Weißen Hauses, auch gleich klar, die Regierung sei bereit, den Fall notfalls auch bis zur obersten Instanz zu bringen, sprich bis vor den Supreme Court.
We will go obviously to the appeals court and if necessary up the chain from there.
So weit ist es aber noch nicht. Das Berufungsgericht hat aber zumindest vorerst das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Das hatte nur wenige Stunden vorher entschieden, dass US-Präsident Donald Trump mit den Zöllen seine Befugnis überschritten hat. Entsprechend verärgert waren zu diesem Zeitpunkt die Reaktionen aus dem Weißen Haus. Trumps Sprecherin Caroline Levitt sprach von einem weiteren Beispiel für richterliche Kompetenzüberschreitung.
The Trump administration faced another example of judicial overreach.
Darum hatte die Regierung auch sofort Widerspruch beim Berufungsgericht eingelegt. Levitt erklärte, Trump habe die Zölle eingeführt wegen der großen Bedrohung für die nationale Sicherheit und für die US-Wirtschaft, ausgelöst durch die hohen Handelsdefizite der USA mit anderen Staaten.
President Trump imposed universal tariffs and reciprocal tariffs to address the extraordinary threat to our national security and economy posed by large and persistent annual US goods trade deficits.
Trump hat sich bei der Verkündung der Zölle auf ein Notstandsgesetz von 1977 berufen. Es räumt dem Präsidenten in Notlagen besondere wirtschaftliche Befugnisse ein. Es geht um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU, und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat. Nach der Entscheidung des Handelsgerichtes, noch vor der Entscheidung des Berufungsgerichtes, gab es erfreute Reaktionen von Demokraten. So sagte die demokratische Senatorin Amy Klobuchar auf MSNBC, die Richter des Handelsgerichtes hätten klargestellt, der Präsident ist nicht der König.
Basically they've said the president isn't king.
Allerdings hielt die Freude über das Urteil des Handelsgerichtes nur wenige Stunden. Nun ist wieder offen, wie es mit den Zöllen weitergeht. Wann das Bundesberufungsgericht entscheiden wird, ist noch nicht klar. Und selbst danach könnte der Rechtsstreit weitergehen.
Soweit Nina Barth, unsere Korrespondentin in Washington, zu der gefühlt endlosen Geschichte der amerikanischen Zölle. Der Koalitionsausschuss, das ist der enge Führungszirkel einer Bundesregierung. Partei- und Fraktionsspitzen der Koalitionspartner treffen sich, um Wichtiges zu besprechen. Und die neue Bundesregierung hat ihren ersten Koalitionsausschuss hinter sich. Vor Himmelfahrt hat man das erledigt. In ausgesprochen guter Atmosphäre habe man sich getroffen, so Kanzler Merz hinterher. Und man hat sich auf eine Prioritätenliste verständigt. Ein vielseitiges Sofortprogramm bis zur Mitte des Jahres solle für jeden sichtbar werden, dass es mit Deutschland vorangehe. Es gehe jetzt Schlag auf Schlag, verspricht der Kanzler. Ja, was hat Priorität für diese Regierung und wie sind die Reaktionen auf das Sofortprogramm? Darüber möchte ich jetzt mit Philipp Eckstein aus dem Hauptstadtstudio sprechen. Schönen guten Morgen, Herr Eckstein.
Guten Morgen, hallo.
Herr Eckstein, wie schätzen denn die Koalitionsspitzen die Stimmung im Land ein, vor allem in der Wirtschaft?
Ja, also da ist man sich durchaus im Klaren darüber, dass die Stimmung besser sein könnte. Man kann auch mit Blick auf die Wirtschaft sagen, besser werden muss. Und da geht man jetzt so ein bisschen voran, indem man ja zum einen ja jetzt so ein Maßnahmenpaket angekündigt hat, zum anderen aber selbst auch für gute Stimmung sorgen möchte. Das waren ja jetzt nicht nur Maßnahmen, die da angekündigt wurden, sondern Sie haben es ja auch gerade gesagt, Schlag auf Schlag soll es jetzt gehen. Markus Söder, der CSU-Chef, sagte Tempo, Tempo, Tempo. Und der Bundeskanzler Friedrich Merz dann am Abend nochmal im Interview.
Wir zünden sozusagen den Turbo.
Ja, also da wollte man auch so ein bisschen selbst Energie versprühen und auch für bessere Stimmung erstmal rhetorisch sorgen.
Die Konjunktur soll angekurbelt werden. Mit welchen Maßnahmen?
Es sind vor allem vier Maßnahmen, die man jetzt angehen möchte. Da geht es zum einen um dieses große Sondervermögen, also diese vielen, vielen Milliarden Schulden, die der Bund jetzt aufnehmen möchte, um in die Infrastruktur zu investieren. Das soll jetzt konkretisiert werden mit Gesetzen. Das soll jetzt sehr bald kommen. Dann geht es um das Thema Unternehmenssteuern. Die sollen schrittweise gesenkt werden. Dann geht es auch um private Investitionen. Da sollen Unternehmen die Möglichkeit bekommen, die schneller von der Steuer abzusetzen. Auch das soll noch bis zum Sommer kommen. Und dann noch das Thema Energiepreise, vor allem Strompreise, die sollen gesenkt werden, nämlich die Steuern. Wobei man dazu sagen muss, das wird noch einige Monate dauern. Das ist eigentlich für Anfang nächsten Jahres gedacht. Wobei Friedrich Merz, der Kanzler, sagte, vielleicht geht's auch schneller.
Und was hat für die Koalitionsspitzen in der Sozialpolitik Priorität?
Also ein Thema, was die neue Bundesregierung bereits auf den Weg gebracht hat, ist eine Verlängerung der sogenannten Mietpreisbremse. Die wäre eigentlich Ende des Jahres jetzt ausgelaufen. Die soll bis Ende 2029 verlängert werden. Da geht es im Kern ja darum, dass bei Neuvermietungen der Mietpreis maximal 10% über der örtlichen Vergleichsmiete sein darf. Wobei man sagen muss, dazu gibt es auch Ausnahmen. Und ein zweiter Punkt, der auch jetzt in diesem Papier angekündigt wird vom Koalitionsausschuss, ist das Thema Renten. Da kündigt man eine größere Rentenreform an. Da geht es erstmal vor allem darum, das Rentenniveau stabil zu halten.
Und wird das Bürgergeld angefasst oder lässt man das erst einmal laufen?
Also da hat der Kanzler Friedrich Merz sich zu geäußert auch und gesagt, das ist ein komplexes Gesetzgebungsverfahren, was da auf den Weg gebracht werden muss. Und er sagte dann auch noch bei uns bei den Tagesthemen im Interview,
da muss die Arbeits- und Sozialministerin wirklich sorgfältig daran arbeiten. Da wollen wir keinen Schnellschuss machen, der dann irgendwann wieder Nachbesserungen erfordert. Das soll aber zügig auf den Weg gebracht werden. Die Vorarbeiten laufen.
Ja, also zügig und gründlich und der klare Arbeitsauftrag hier an die Arbeitsministerin, also an Bärbel Baas von der SPD.
Wie sind denn diese Verabredungen aus dem Koalitionsausschuss in der Wirtschaft und bei Ökonomen angekommen?
Also überwiegend gut, muss man sagen. Es gab viel Lob, also beispielsweise vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, aber auch vom BDI, also dem Bundesverband der Deutschen Industrie. Da gab es positive Signale. Da freut man sich, dass es jetzt endlich losgeht. Immer auch verbunden so ein bisschen mit dem Hinweis, das muss dann jetzt aber auch wirklich kommen. Man muss sagen, ein bisschen kritischer geäußert hat sich beispielsweise Veronika Grimm. Sie ist ja eine der sogenannten Wirtschaftsweisen. Und sie kritisiert, dass in diesem Maßnahmenpaket schon auch Dinge drinne sind, wo sie sagt, dafür haben wir eigentlich zurzeit gar kein Geld. Da geht es beispielsweise um die Mütterrente, aber auch um Agrardieselsubventionen, die jetzt für die Landwirte wieder kommen sollen. Also da hat sie so ein bisschen das Gefühl, dass da noch zu viel Wahlversprechen jetzt auch umgesetzt werden und zu wenig priorisiert werde.
Und wenn Sie sich so dieses vier Seiten Papier anschauen, wie kommt Ihnen das vor?
Also es gibt tatsächlich ein Problem, dass man ja ankündigt, dass man priorisiert und jetzt sagt, was man jetzt ganz schnell machen möchte. Und dann sind es 3,5 Seiten und ich habe es mal durchgezählt, da sind tatsächlich 62 Spiegelstriche. Also da wird Maßnahme um Maßnahme um Maßnahme aufgezeichnet von Beschleunigung der Beschaffung für die Bundeswehr. Nächster Spiegelstrich. Dann geht es ums Jagdgesetz, wo der Wolf aufgenommen wird. Und bei dieser Fülle an Maßnahmen, die da angekündigt wird, hat man schon so ein bisschen den Eindruck, es soll jetzt alles auf einmal passieren, auch alles, was im Koalitionsvertrag angekündigt wird. So ist es natürlich nicht, aber große Teile werden hier einfach nochmal in absoluter Kurzform dargestellt. Und es stellt sich schon so ein bisschen die Frage, also wo priorisiert man jetzt hier tatsächlich? Und die zweite Frage, die für mich noch nicht geklärt ist, ist, man hat jetzt hier sehr viele Ankündigungen nochmal gemacht, aber es gibt ja nach wie vor keinen Haushalt, also Finanzplan für das laufende Jahr und auch noch nicht für das nächste Jahr. Und da wird sich schon nochmal die Frage stellen, ist denn für alle diese teilweise auch kostspieligen Versprechen auch wirklich genug Geld da.
Und das harmonische Arbeiten, von dem der Kanzler spricht in der Koalition, wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Ja, also ich glaube, dazu muss man sagen, dass ist jetzt erstmal so, da will man auch viele positive Signale setzen. Man vergleicht sich immer so ein bisschen mit dem Ende der Ampelkoalition. Und da würde ich zur Vorsicht mahnen, weil das macht ja wenig Sinn, quasi sich zu vergleichen mit denen, die am Ende gestritten haben und auseinandergebrochen sind. Wenn wir uns nochmal an die Ampelkoalition SPD, Grüne und FDP erinnern, da war es ja durchaus auch so, dass man in den ersten Monaten, im ersten Jahr, ja sehr viel Optimismus, sehr viel Aufbruchsgeist versprüht hat. Und danach haben wir ja gesehen, dass das dann doch alles in die Brüche Fläche gehen kann. Insofern bei dieser euphorischen Anfangsstimmung, da sollte man zumindest etwas skeptisch sein, beziehungsweise Auftrag der Bundesregierung wird es jetzt so sein, auch tatsächlich zu liefern.
Vielen Dank. Das war Philipp Eckstein aus dem Hauptstadtstudio zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses.
RBB 24 Inforadio Sport.
Es war ein Sieg mit dickem Ausrufezeichen. Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga das Topspiel gegen Verfolger Melsungen klar und deutlich mit 37-29 gewonnen. Der Tabellenführer ist seinem Ziel der Meisterschaft damit einen großen Schritt näher gekommen. Jakob Rüger aus der RBB-Sportredaktion hat ja das Spiel verfolgt. Schönen guten Morgen, Jakob.
Schönen guten Morgen, hallo.
Mit einem so deutlichen Ergebnis ist im Vorfeld nicht gerechnet zu rechnen gewesen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Seit Wochen die ganze Liga diesem Duell entgegen, denn Melsung und Berlin standen mit der gleichen Punktzahl an der Tabellenspitze. Ich war gestern privat selbst in der Halle, um mir dieses Spitzentreffen anzuschauen, und es war der absolute Wahnsinn. Die Lockerheit, der Fokus, die Energie, das Selbstbewusstsein. Die Füchse sind wirklich aufgetreten wie ein Champion. Melsung hatte nicht den Hauch einer Chance, es war ein ungefährter Sieg, und ein Faktor war sicher auch die Atmosphäre in der mit 9000 Zuschauern ausverkauften Max-Schmeling-Halle. Wenn die voll ist, kann die eine Energie erzeugen und eine Symbiose zwischen Zuschauern und Sportlern schaffen, wie man es nur ganz selten in Deutschland findet.
Ja, und vielleicht noch ausführlicher, was zeichnet diese Füchse-Mannschaft aus?
Ja, zum einen spielen sie einen modernen, schnellen, spektakulären Handball, in dem jeder Spieler weiß, was er zu tun hat, und bei der besten Offensive der Liga wird mir manchmal auch die wirklich starke Verteidigung in dieser Saison vergessen. Und dann ist diese Mannschaft natürlich ganz eng mit dem Namen Matthias Gitzel verknüpft. Der Welthandballer gestern mit einer überragenden Leistung und unglaublichen 15 Toren. Er allein kann eine Mannschaft auf seine Schultern nehmen und durch schwierige Momente in einem Spiel tragen. Aber es ist nicht nur Gitzel allein. An seiner Seite konnten sich die Talente wie zum Beispiel Tim Freihöfer oder Mattes Langhoff entwickeln und zu Nationalspielern reifen. Auch die übernehmen mittlerweile Verantwortung. Und das wohl Allerwichtigste ist, in der entscheidenden Saisonphase sind alle Spieler fit. Das ist außergewöhnlich und zeigt auch, wie professionell im Hintergrund gearbeitet wird.
Die Füchse träumen vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Was bedeutet dieser Sieg für diesen Traum?
Ja, also mit dem Sieg über Melsung sind die Füchse nun alleiniger Tabellenführer, haben einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Magdeburg, aber es sind noch 3 Spieltage. Und nach dem Sieg im Topspiel gegen Melsung darf jetzt die Spannung nicht abfallen. Der Jubel und die Erleichterung, die waren gestern schon groß bei Spielern und Fans. Das konnte ich sehen und spüren, aber am Sonntag, da geht es nach Stuttgart, ein Team, das noch gegen den Abstieg kämpft. Dann Donnerstag zu Hause gegen Gummersbach und am letzten Spieltag bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim. Alles machbar und trotzdem schwierige Aufgaben, weil du dir keine Niederlage mehr erlauben darfst. Spielen die Füchse allerdings so wie gestern, dann sind sie auf dem Weg zum ersten Meistertitel in meinen Augen nicht mehr aufzuhalten.
Vielen Dank, Jakob Rüger aus unserer Sportredaktion. 3 Spiele also noch bis zum ersehnten Meistertitel für die Füchse Berlin. Gestern haben sie das Topspiel gegen Melsungen mit 37-29 gewonnen. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben es jetzt am Vormittag noch häufig stark bewölkt. Und der Regen zieht aber ab Richtung Osten. Die Temperaturen heute 15 bis 20 Grad und wir bekommen dazu einen böig auffrischenden Westwind. So sieht der Vormittag aus. Genau. Und am Mittag dann Wechsel aus Sonne, mal mehr beim wichtigen, weniger dichten Quellwolken. Und Höchstwerte heute 19 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Auf den Brandenburger Fernstraßen kommen Sie derzeit insgesamt gut voran. Stadtverkehr Berlin-Hellersdorf, die Landsberger Chaussee, ist in Höhe Stendaler Straße nach einem Unfall gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. In Müggelheim ist die Straße Altmüggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi- und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Und zur S-Bahn bis Sonntag Betriebsschluss sind unterbrochen die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg und die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Stattdessen fahren Busse. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 9:20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Morgen. Es ist nicht die erste Entscheidung des Donald Trump, die von Gerichten bediskutiert wird, aber eine der wichtigsten. Der US-Präsident und seine Zölle beschäftigen ja die ganze Welt und deshalb finden auch die Gerichtsentscheidungen dazu große Aufmerksamkeit. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
In den USA gibt es im Streit über die Sonderzölle der Regierung ein juristisches Hin und Her. Sie dürfen vorerst doch erhoben werden, wie ein Berufungsgericht in Washington geurteilt hat. Die Richter setzten damit ein anderes Urteil außer Kraft, mit dem ein Großteil der Zollpläne von US-Präsident Trump für rechtswidrig erklärt wurde. Die Regierung hatte dagegen Berufung eingelegt und bekam vorerst Recht. Jetzt hat die US-Regierung 10 Tage Zeit, ihre Sicht darzulegen. Präsident Trump beruft sich auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977. Das Gericht für internationalen Handel hält bei Entscheidungen zur Zollpolitik aber den US-Kongress für zuständig. Wann endgültig entschieden wird, ist unklar. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke will die Rückführungsstrukturen für Asylbewerber neu ordnen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, so sei das Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt nicht mehr unbedingt sinnvoll. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Diese kämen wegen der verschärften Grenzkontrollen, aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Wilke begrüßte außerdem die Migrationspolitik der neuen Bundesregierung. Die Asylbewerberzahlen gingen stark nach unten. Aber Menschen, die einen Anspruch haben und einen wichtigen Beitrag leisten, müssten bleiben und seien sehr willkommen. 2 Tage nach dem Absturz eines Gletschers in der Schweiz ist die Gefahr noch nicht gebannt. Im Lötschental im Kanton Wallis staut sich durch abgestürztes Geröll das Wasser eines Flusses immer weiter. Die Behörden halten es für möglich, dass eine Flutwelle oder Gerölllawine entstehen könnte. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Die Behörden vor Ort halten dieses Worst-Case-Szenario zwar für wenig wahrscheinlich und gehen eher davon aus, dass das Wasser schrittweise abfließen werde, so sagte es ein Experte der Walliser Naturgefahrenbehörde am Abend. Das Katastrophengebiet kann aber noch immer nicht betreten werden, da auch vom Berg weitere Felsstürze drohen. Deshalb könne derzeit wenig unternommen werden, um den Wasserabfluss etwa mit Baggern zu beeinflussen, so der Experte. Nach Informationen des Senders SRF scheine es nicht, dass sich das Wasser in der Nacht ungehindert einen Weg gesucht hat. Weitere Evakuierungen von Gemeinden unterhalb des Katastrophengebiets gab es nicht.
Immobilienbesitzer sollen nach den Vorstellungen von Bundesjustizministerin Hubig grundsätzlich gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Die SPD-Politikerin verwies in der Augsburger Allgemeinen auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland im vergangenen Jahr. Mit der Union sei vereinbart, die Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen auszuweiten. Das betreffe zunächst die Versicherungsunternehmen. Sie dürften nur noch Neuverträge anbieten, die eine Elementarschadenabsicherung beinhalten. Bestehende Verträge sollen zu einem bestimmten Stichtag umgestellt werden. Der Hausärzteverband Berlin-Brandenburg begrüßt die Pläne der Bundesregierung für die Einführung eines Primärarztsystems. Verbandsvorständin Blumenthal sagte im RBB 24 Inforadio, sie rechne nicht damit, dass es mit längeren Wartezeiten einhergeht, wenn alle erstmal zum Hausarzt müssen, bevor sie zum Facharzt gehen können.
Es geht gar nicht darum, Wartezeiten zu verlängern, sondern einfach Termine bei Gebietsärzten für alle zu ermöglichen. Und das ist ja die Idee. Wir müssen die Praxen auch umstrukturieren. Es geht ja wirklich nicht nur um Überweisung, sondern es geht darum, dass wir uns das angucken, was können wir in den hausärztlichen Praxen schon machen. Wir wissen, 80-90% aller Beratungsanliegen können wir in hausärztlichen Praxen erledigen, fallabschließend.
Die Berliner Hausärztin Sandra Blumenthal, Vorständin im Hausärzteverband Berlin-Brandenburg. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten her freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 15 und in Steglitz 16 Grad, in Münchenberg 14 und in Wusterwitz 17 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken. Vereinzelt gibt es ein paar Schauer oder Gewitter. 24 bis 28 Grad morgen. Die Zeit 9.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die Bundesregierung will die Bundeswehr stärken. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD betont es immer wieder. Es brauche Männer und Frauen, die bereit seien, Verantwortung für unsere Sicherheit zu übernehmen. Das bedeutet auch, das Interesse junger Menschen an der Bundeswehr soll gesteigert werden. Union und SPD haben sich auf ein neues Wehrdienstmodell verständigt. Das beruht auf Freiwilligkeit zunächst. Eine Rückkehr zu einer Wehrpflicht ist damit nicht ausgeschlossen. Wehrdienst, Wehrpflicht. Das heißt auch, dass wer neu zur Bundeswehr kommt, entsprechend ausgebildet werden muss. Ist das möglich? Ist die Bundeswehr darauf vorbereitet? Die NDR-Reporter Jule Lampe und Johannes Koch waren in Munster in Niedersachsen auf Spurensuche. Dort befindet sich der größte Heeresstandort Deutschlands.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Ein schnöder Klinkerbau auf einem Kasernengelände im niedersächsischen Munster.
Die Kleinstadt liegt mitten in der Lüneburger Heide und ist der größte Standort des deutschen Heeres. Mehr als die Hälfte der Stadt gehört der Bundeswehr. Die Gewehrsalven von den Truppenübungsplätzen sind in der ganzen Stadt immer wieder zu hören.
Wir sind hier verabredet mit Brigadegeneral Lutz Kuhn.
Einen wunderschönen guten Tag.
Moin, moin, wie geht's? Moin.
Lutz Kuhn ist ein großgewachsener Mann. 1,90 mindestens. Er trägt Uniform. Auf der Schulter ein goldener Stern. Kuhn ist Kommandeur der Panzerlehrbrigade 9. Das heißt, er ist verantwortlich für mehr als 5000 Soldatinnen und Soldaten. Darunter Panzerbesatzungen, Versorger und Aufklärer.
Schon mal hier gewesen in der Panzerlehrbrigade?
Tatsächlich nicht. Der Eingangsbereich des Klinkerbaus ist nüchtern, fast schon trist. Eine Deutschlandflagge steht in der Ecke. Daneben hängt ein Bild von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Kuhns Brigade hat in Munster früher oft Wehrvorstellungen abgehalten, gezeigt, was die Truppe kann. Zum Beispiel, wenn Minister oder Kanzler zu Besuch waren. Aber für solche Präsentationen ist keine Zeit mehr. Landes- und Bündnisverteidigung stehen wieder im Fokus. Die Zeitenwende bindet Kapazitäten.
Also seitdem der Russland-Ukraine-Krieg begonnen hat, haben wir mehr als genug Aufträge und können uns eigentlich damit gar nicht mehr beschäftigen. Das ist ein bisschen schade, aber es hilft nichts.
Die Showtime ist vorbei, ja.
Spannende Zeiten, ne? Wirklich.
Jetzt kommt noch eine Wehrpflicht vielleicht dazu, ne?
Okay. Ja, das warten wir mal ab, ne? Ob die kommen oder nicht. Ne?
Lutz Kuhn ist vorsichtig, wenn es um das Thema Wehrpflicht geht, möchte sich nicht politisch äußern. Doch klar ist, geht es nach der neuen Bundesregierung, dann sollen mehr junge Menschen wieder zum Bund.
Zunächst als Wehrdienst und nicht als Pflicht. Alle 18-jährigen Männer sollen einen Fragebogen ausfüllen und dann selbst entscheiden, ob sie den Wehrdienst machen wollen. Frauen bekommen keinen Fragebogen, können sich aber freiwillig melden.
Wenn man jetzt als Brigadegeneral in so einem Koalitionsvertrag liest, freiwillige Wehrpflicht, was für Planungen gehen da im Kopf los?
Ja, als verantwortlicher Führer für diese Panzerlehrbrigade geht bei mir zunächst im Kopf durch, aha, wir haben noch so und so viele freie Stellen. Daher kann eine Wehrpflicht selbstverständlich helfen.
Nicht nur in Munster haben sie freie Stellen. Die ganze Truppe hat Personalnot. Rund 20.000 Stellen sind aktuell unbesetzt. Tendenz steigend. Laut Kuhn könnte ein Teil dieser Stellen auch mit Kürzerdienenden besetzt werden, also mit Wehrdienstleistenden. Schon jetzt gibt es davon einige in Munster. Aber was denken die über die Pläne der Politik?
Wir stehen in einem großen Lagerraum mit unzähligen Regalen. Bekleidungsmanagement nennen sie das hier. An einer Tür stehen Live und Minja.
Willst du zuerst, oder?
Du kannst gerne, ich lasse dir gerne den Vortritt.
Minja ist 18, schmale Statur, die Haare zu einem Zopf gebunden. Live ist 21, schmächtig, kurze Haare. Die beiden sind schon jetzt freiwillig bei der Bundeswehr. 12 Monate Bundwehrdienst. Gerade werden sie eingekleidet, Winterjacke, Schutzweste, Kampfhelm. Befehle befolgen, Disziplin lernen, in der Kaserne leben. Für Leif und Minja gehört das jetzt zum Alltag.
Mein Vater ist auch bei der Bundeswehr, deswegen war das nie wirklich weit entfernt. Und es war einfach immer was, was ich mal ausprobieren wollte.
Also mir tut es ganz gut, einfach mal auch zu lernen, die Fresse zu halten. Tut den meisten, glaube ich, auch mal ganz gut oder würde den meisten ganz gut tun.
Ausrüsten im Akkord. Minja bleibt vor den Helmen stehen. Kugelsicher in dunklem Grün. Sie setzt den Helm auf.
Nee, auch ruhig auflassen. Und so, ist fest, ja? Alles klar. Dann kriegen Sie
Kampfausrüstung anprobieren mit 18.
Macht denn das auch ein bisschen Angst oder wie guckst du auf sowas?
Also, es ist ja praktisch alles Ausrüstung für den Krieg. Ich glaube, deswegen ist es halt umso wichtiger, dass es wirklich gut passt.
Minja und Leif gehören zu einer Minderheit. Nur rund 11.000 junge Menschen leisten aktuell ihren freiwilligen Wehrdienst ab. Das sind nicht mal 2% aller jährlichen Schulabgänger. Doch selbst wenn es mit einer neuen Wehrpflicht mehr werden, ein Problem bleibt. Und das heißt Sanierungsstau.
Wir sind zum Telefonieren verabredet mit Severin Pleier.
Genau, wir können ja schon mal starten.
Pleier forscht an der Universität der Bundeswehr in Hamburg zum Thema Wehrpflicht und befürchtet, eine Wehrpflicht könnte das System überfordern.
Für die Wehrpflicht brauche ich mehr Ausrüstung. Und die ist momentan einfach nicht vorhanden. Und die wird auch nicht so schnell auf dem Hof stehen, wie sich das ganz viele Leute wünschen oder denken.
Es fehlt aber nicht nur an Ausrüstung, sondern auch an funktionierender Infrastruktur. Kreiswehrämter, wo einst Wehrpflichtige gemustert wurden.
Abgeschafft.
Kasernen, wo einst Wehrpflichtige untergebracht wurden.
Teilweise geschlossen.
Auch in Munster könnte der Platz in den Kasernen bei einer neuen Wehrpflicht eng werden. Das Gelände und die angrenzenden Truppenübungsplätze sind zwar riesig, doch es mangelt an Gebäuden.
Wir sehen hier in dem Bereich zum Beispiel noch links das Stabsgebäude.
Zurück bei Brigadegeneral Lutz Kuhn. Der Kommandeur führt uns über das Kasernengelände, vorbei an vielen alten Klinkerbauten.
Wie gut wäre denn eigentlich die Panzerlehrbrigade, gerade was so Unterbringung, Infrastruktur angeht, vorbereitet auf viele Freiwillige?
Wir sind immer darauf vorbereitet, unsere offenen Stellen, die noch da sind, zu füllen und könnten natürlich aufnehmen. Was man immer machen kann, man kann auch eine bestehende Infrastruktur, wir sagen da gerne zu, verdichten.
Verdichten soll heißen, mehr Wehrpflichtige auf weniger Platz. Klingt nicht sonderlich einladend. Einem neuen Wehrdienst stehe das aber nicht im Wege, sagt Kuhn. Der Brigadegeneral ist überzeugt, auch unter den gegebenen Umständen sei ein Wehrdienst attraktiv. Man könnte auch sagen, alternativlos.
Die höchste Attraktivität entsteht aus dem Verständnis des einzelnen Bürgers, dass dieser Dienst notwendig ist, weil die sicherheitspolitische Lage eben so ist, wie es ist.
Eine Wehrpflicht, für Kuhn also sicherheitspolitisch notwendig. Aber was denken diejenigen über den Dienst an der Waffe, die sich bislang noch nicht freiwillig gemeldet haben und die nun von einer neuen Wehrpflicht betroffen wären? Wir verlassen die Kaserne und fahren zum örtlichen Jugendtreff in Munster. Die Jugendlichen, die hier regelmäßig hinkommen, sind mit der Bundeswehr quasi aufgewachsen. Auf 15.000 Einwohner kommen rund 6.000 Soldaten. An einem großen, runden Tisch im Jugendtreff sitzt Noah. Gemeinsam mit seinen Freunden spielt er Karten. Militär gehört hier zum Leben, erzählt uns der 19-Jährige.
Ja, wir sehen auch viele Soldaten tagtäglich.
Eine Wehrpflicht fände er gut.
Ich finde das schon wichtig, denke ich, für alle finden. Dann hat man ja, haben alle dann auf eine Art auch ein Grundwissen. Könnte schon im Falle, wenn es sein sollte, schon helfen, denke ich mal.
Gegenüber von Noah sitzt Edmir. Auch er ist in Munster aufgewachsen, aber anders als sein Freund hält er nichts von einer Wehrpflicht.
Also jeder hat seine eigene Meinung. Wer will, soll. Und wer nicht will, soll nicht.
Klar ist, sollte eine neue Wehrpflicht kommen, dann wäre General Lutz Kuhn einer derjenigen, der sie umsetzen müsste. Zumindest hier in Munster.
Ich kann nicht sagen, ob die Bundeswehr das kann. Ich kann aber sagen, dass die Panzerlehrbrigade natürlich Wehrpflicht könnte.
Wie gucken Sie auf die Zukunft?
Das ist eine gute Frage und berührt einen natürlich auch als Staatsbürger. Ich sage ganz ehrlich, ich gucke total positiv auf die Zukunft, weil das Teil unserer soldatischen DNA ist. Wenn man nicht positiv denkt, dann wäre man auch nicht bereit, dieses Vaterland zu verteidigen. Deswegen bin ich
grundsätzlich total positiv.
Eine Wehrpflicht. So wirkt es hier bei der Panzerlehrbrigade 9 in Munster. Sie wäre möglich, wenn auch mit Abstrichen.
Wiedereinführung der Wehrpflicht. Geht das überhaupt? Sie hörten eine Deutschland-Reportage von Jule Lampe und Johannes Koch.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Kaffee in seinen verschiedenen Zubereitungen ist das beliebteste Heißgetränk der Deutschen. Kaffee macht wach und schmeckt. Weniger schön ist dagegen der Preis. Kaffee ist deutlich teurer geworden. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Wirtschaftsredaktorin Lisa Splanemann. Hallo Lisa.
Hallo Irina.
Lisa, warum ist der Kaffeepreis gestiegen?
Das sind schlechte Wettervoraussetzungen, die da eine ganz große Rolle spielen. Wenn die Bedingungen schlecht sind, wenn es zum Beispiel zu viel geregnet hat, die Ernte deswegen niedriger ausfällt, dann steigen die Preise. Das Statistische Bundesamt hat auffällige Preisveränderungen im April aufgelistet. Darunter ist dann auch Kaffee zu finden. Und da sieht man, die Veränderung des Verbraucherpreises liegt hier bei 11,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Also man sieht hier schon einen deutlichen zweistelligen Betrag. Wenn wir jetzt beim Thema Heißgetränke bleiben, dann sieht man auch, Kakaopreise steigen schon seit längerem. Auch hier ist eine Ursache die schlechte Ernte. Das verteuert die Kakaobohne und damit dann auch Schokolade beziehungsweise durchaus auch Trinkschokolade.
Heute Mittag wird ja das Statistische Bundesamt Zahlen zu den Verbraucherpreisen für den Monat Mai vorlegen. Mhm. Noch einmal zur Einordnung. Wo lag die Inflationsrate in Deutschland zuletzt?
Die lag im April bei 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat, also ganz knapp über der angepeilten 2%-Marke, die die Europäische Zentralbank zum Ziel gesetzt hat. Wir sehen seit einiger Zeit einen rückläufigen Trend, wenn man auf die Teuerungsrate schaut. Da müssen wir uns jetzt mal so ein bisschen durch die Zahlen wühlen. Also zu Beginn des Jahres lag die Teuerungsrate noch bei 2,3%, im März dann bei 2,2% und jetzt im letzten Monat eben, also im April, bei 2,1%.
Und wie kann man das erklären, dass die Inflationsentwicklung aktuell eher rückläufig ist?
Das liegt in erster Linie an den Energiekosten. Die Preisentwicklung bei Energie hat im April die Inflationsrate deutlich gedämpft, sagen die Statistiker. Rohöl ist günstiger geworden, sieht man. Und dem einen oder anderen ist das vielleicht auch schon an der Zapfsäule aufgefallen. Also Benzin- und Dieselpreis seien auf Talfahrt. So hat es der ADAC vorgestern benannt. Es ist mehr Rohöl verfügbar. Gleichzeitig könnte die Nachfrage weiter zurückgehen. Das liegt unter anderem an den US-Zöllen. Wenn alles teurer wird, dann drückt das auf die Herstellung eben, weil die dann auch mehr kostet. Das heißt also, es gibt mehr Angebot, beziehungsweise es könnte auch weiterhin mehr Angebot geben, gleichzeitig dann aber niedrigere Kosten bei der Energie. Und das hat insgesamt einen positiven Effekt auf die Inflation. Und wir haben jetzt gerade über die Senkung gesprochen. Es gibt aber auch Inflationstreiber. Und dazu gehören Nahrungsmittel laut Statistischem Bundesamt. Die sind teurer gewesen zuletzt. Größere Sprünge gab es da nach den Daten bei Obst und Gemüse. Und auch hier könnten wiederum schlechte Ernteerträge ein Grund dafür sein, dass eben Obst und Gemüse teurer geworden ist.
Vielen Dank. Das war Lisa Splanemann aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, ja, Sie haben es gerade gehört, ne? Wenn Obst, Gemüse, Kaffee oder auch Kakaobohnen teurer werden, dann kann das am Wetter liegen. Wie sieht's damit bei uns aus an diesem Tag heute? Wir haben es jetzt am Vormittag noch häufig stark bis wechselnd bewölkt. Gen Osten zieht der Regen ab. Wir haben einen auffrischend böigen Westwind. Und am Mittag dann doch auch die Sonne, die hervorguckt, aber auch mal dichte Quellwolken. Es ist dann weitgehend trocken. Im Norden gibt's noch geringes Schauerrisiko.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Auf den Brandenburger Fernstraßen kommen Sie derzeit ganz gut voran. Wir blicken zum Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich aber wieder passieren. In Müggelheim ist die Straße Altmüggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Und die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten gesperrt, in der Gegenrichtung nur eine Spur frei. Zur S-Bahn bis Sonntag Betriebsschluss sind unterbrochen die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg und die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Dafür fahren Busse. Den Livestream im rbb24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
Es ist 9.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Guten Morgen, ich bin Irina Grabowski. Die EU ist ja mit der US-Regierung gerade am Verhandeln, um die angedrohten Zölle zu verhindern. Der juristische Streit in den USA um Donald Trumps Zollpolitik macht es den Europäern dabei nicht unbedingt leichter, denn es ist nicht absehbar, wie dieser Streit enden wird. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
In den USA geht der Rechtsstreit über die von der Trump-Regierung angeordneten Zölle weiter. Ein Berufungsgericht hat die Blockade der Importzölle vorerst aufgehoben. Es reagierte auf einen Eilantrag der Regierung. Aus Washington, Nina Barth.
Das Berufungsgericht hat damit das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Bei dem Rechtsstreit geht es um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU, und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat. Trump berief sich bei der Verkündung auf ein Notstandsgesetz. Wann das Berufungsgericht seine endgültige Entscheidung verkünden wird, ist noch nicht klar.
9.41 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B5 Berlin-Nauen. In Höhe Dalgo-Döberitz befinden sich Leute auf der Fahrbahn. Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Diese seien jetzt gefährliche Kampfzonen, schrieb ein Militärsprecher. Die Menschen sollten sich in Richtung Westen begeben. Die USA versuchen indes weiter eine Waffenruhe zu vermitteln. Nach Angaben aus Washington hat Israel einem neuen Vorschlag zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, er werde noch diskutiert. Laut israelischen Medien sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke will die Rückführungsstrukturen für Asylbewerber neu ordnen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, so sei das Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt nicht mehr unbedingt sinnvoll. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Diese kämen wegen der verschärften Grenzkontrollen aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Wilke begrüßte außerdem die Migrationspolitik der neuen Bundesregierung. Die Asylbewerberzahlen gingen stark nach unten. Aber Menschen, die einen Anspruch haben und einen wichtigen Beitrag leisten, müssten bleiben und seien sehr willkommen. 9.43 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer weiteren Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10, östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Freienbrink und Dreieck Spreeau Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle und zwar auf der linken Spur östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis wird weiter eine Flutwelle befürchtet. Fels und Eismassen haben das Wasser im Fluss Lonza zu einem meterhohen See angestaut. Die Behörden rechnen damit, dass er heute überläuft. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass weiteres Geröll abrutscht. Mehrere Gemeinden wurden evakuiert. Am Mittwoch war im Lötschental der Großteil eines Gletschers abgebrochen. Ein Dorf wurde komplett zerstört. Die Klimaschutzgruppe Neue Generation beginnt heute mit einer Protestwoche. Die Nachfolgerin der Gruppe Letzte Generation will mit verschiedenen, nach eigenen Angaben gewaltfreien Aktionen für eine andere Umweltpolitik kämpfen. Anke Michel, RBB 24.
Geplant sind ein sogenanntes Parlament der Menschen im Regierungsviertel und Demonstrationen am Axel-Springer-Hochhaus. Dabei ist die Rede von einer zentralen Widerstandswelle. Die Aktionen sollen bis zum 7. Juni gehen. Wie groß die Beteiligung tatsächlich wird, ist unklar. Mit Sitzblockaden auf Straßen hatte die letzte Generation für Schlagzeilen gesorgt. Dann bröckelte der Widerstand. Unter dem neuen Namen starten die Klimaschützer nun einen weiteren Versuch.
In Berlin wird ab heute das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt bis Sonntag zu Veranstaltungen, Führungen, Workshops und Konzerten ein. Im Kolonnadenhof zwischen dem neuen Museum und der alten Nationalgalerie wird eine Open-Air-Bühne aufgebaut. Kostenlose Führungen sollen Einblick in die Geschichte und die Architektur der Museumsinsel geben. Sie gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. In Guatemala haben Archäologen die Überreste einer fast 3000 Jahre alten Maya-Stadt entdeckt. Sie liegen im Norden des mittelamerikanischen Landes in der Nähe der Grenze zu Mexiko. Bei den Ausgrabungen kamen auch Pyramiden und ein Observatorium zum Vorschein, außerdem Altäre und Fragmente von Stelen. Die Forscher gehen davon aus, dass die Stadt ein wichtiger zeremonieller Ort war. Die Maya-Kultur war über weite Teile Mittelamerikas verbreitet. Sie reicht bis mindestens ins Jahr 2000 vor Christus zurück. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten freundlicher. 22 bis 26 Grad heute. Aktuell in Berlin-Dahlem 16, in Adlershof 17, in Eberswalde 15 und in Ziesa 19 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 9.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski, die Hausärztin, der Hausarzt als Lotsen. So stellt sich das die neue Bundesgesundheitsministerin vor. Und darum geht's hier bei uns in den nächsten Minuten. Nina Wagen von der CDU ist die neue Bundesgesundheitsministerin. Und sie nennt es das Primärarztsystem. Sie will damit mehr Effizienz ins Gesundheitswesen bringen. Das ist ihr Plan. Also man geht zuerst zum Hausarzt oder eben zur Hausärztin. Und wenn die nicht helfen können, dann gibt es eine Überweisung zum Facharzt. Ausgenommen von dieser Regelung sollen Zahnärzte, Augenärzte und Gynäkologen sein. Diese Idee ist auch Thema gerade auf dem Deutschen Ärztetag. Sandra Blumenthal ist Hausärztin in Berlin-Wilmersdorf. Sie sitzt im Vorstand des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg und wir hatten sie heute Morgen im Interview. Und Sabine Dahl, da hat sie gesagt, eine Lotsin, das sei sie doch schon jetzt.
Ich verstehe mich schon als Lotsin im Gesundheitssystem. Ich habe viele Patientinnen und Patienten, die ich schon begleite in der ambulanten Versorgung und dann auch teilweise in die stationäre Versorgung hinein. Es gibt ja Zahlen vom Zentralinstitut der Kassenärztlichen Vereinigung. Was würde denn auf uns zukommen, wenn das verpflichtend werden würde? Und wir gehen von 380 Behandlungsfällen zusätzlich pro Praxis pro Jahr aus. Das wären zwei zusätzliche Behandlungsfälle pro Jahr pro Praxis. Ich glaube, das können die kleineren Praxen ganz gut wegstecken. Und ich glaube, ehrlich gesagt, bei den größeren fällt es gar nicht so sehr auf. Und mein Punkt ist eben immer, dass wenn ich tatsächlich erste Ansprechpartnerin wäre, dass in vielen Bereichen das für mich sogar einfacher wäre, ehrlich gesagt. Ich erzähle mal gerne den Beratungsanlass Schwindel, gerade von jungen Patientinnen, die das natürlich massiv verunsichert, so ein Dreh-, Schwangschwindel. Dann haben die sich in Berlin schon selbstständig mal einen Kardiologen gesucht oder eine Neurologin und kommen, niemand hat was gefunden und dann kommen die zu mir. Sie sagen, niemand hat was gefunden, aber ich bin krank, mir geht's nicht gut, es dreht sich alles. Und dann stellen wir bei einer Blutentnahme fest, da gibt's einen Eisenmangel. Und wenn ich untersuche, dann gibt's da auch eine Blockade in der Halswirbelsäule. Da kann man Physiotherapie verordnen und der Patientin geht's schnell besser. Und natürlich bedeutet aber diese Nachbesprechung dieser zwei gebietsärztlichen Termine, die kostet mich Zeit. Es sind natürlich zwei Termine, die nicht notwendig gewesen wären. Und es wäre, glaube ich, auch für mich und die Patientin einfach schön gewesen, dass wir uns treffen und das gleich regeln.
Das verstehe ich. Aber wenn alle Patienten als erstes zu Ihnen kommen, dann bedeutet das doch mehr Arbeit. Also dann müssen sich doch alle Patienten auf noch längere Wartezeiten einstellen, oder nicht?
Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass wir die Prozesse in den Praxen umstellen können. Ich glaube schon, dass sich was ändern muss. Aktuell hat unser System ja einen sehr starken Quartalsbezug. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine einfache Schilddrüsenerkrankung haben, müssen Sie trotzdem jedes Quartal zu mir in die Praxis kommen, um sich ein Folgerezept abzuholen. Das ist natürlich Quatsch. Sowas muss weg. Ich glaube, wir müssen uns ganz genau angucken, was machen wir denn in den hausärztlichen Praxen, was sinnvoll ist. Ich glaube, dass wir Wartezeiten verkürzen können, denn denken Sie an das Beispiel der jungen Patientin, die ich gerade hatte. Die hat ja zwei Termine gehabt, die jemand anders gut hätte gebrauchen können. Das ist eine junge, digital affine Patientin, die findet sich super schnell zurecht im Netz, kann sich schnell Termine buchen. Und eine ältere Patientin mit einer Polyneuropathie, die niemanden hat, der für sie in 15 neurologischen Praxen anruft, die bekommt keinen Termin. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, Wartezeiten zu verlängern, sondern einfach Termine bei Gebietsärzten für alle zu ermöglichen. Und das ist ja die Idee.
Wenn das so zielgerichtet funktioniert, dann finde ich das super. Ich bleibe aber nochmal dabei, welchen Gewinn hat der Patient? Und ich bin eine Patientin wie sehr viele, die schon gefühlt Wochen, wenn nicht sogar Monate ihres Lebens im Wartezimmer verbracht hat. Der Patient sitzt erst beim Hausarzt stundenlang im Wartezimmer, ist 5 Minuten im Sprechzimmer, bekommt die Überweisung und sitzt dann stundenlang beim Facharzt im Wartezimmer. Im Moment wartet er nur einmal, wenn er direkt zum Facharzt geht, denn es gibt ja auch Dinge, meinetwegen auch orthopädische, wo du weißt, die Frau Blumenthal ist super nett, aber ich weiß, nur der Orthopäde kann mir helfen.
Na, da müsste man zum ersten Mal gucken, was ist denn das, was nur der Orthopäde regeln kann. Und ich glaube, wir müssen, wie gesagt, die Praxen auch umstrukturieren. Es geht ja wirklich nicht nur um Überweisung, sondern es geht darum, dass wir uns das angucken, was können wir in den hausärztlichen Praxen schon machen. Wir wissen, 80-90% aller Beratungsanliegen können wir in hausärztlichen Praxen erledigen, fallabschließend. Das ist natürlich individuell immer anders. Jeder glaubt dann, ich muss, aber das kann jetzt nur der Orthopäde machen. Und oft ist ganz viel Überraschung im Wartezimmer, wenn gesagt wird, na, die Physiotherapie kann ich Ihnen auch aufschreiben. Ach so, natürlich kann ich auch mal eine Bildgebung initiieren. Und natürlich geht es auch darum, dass wir gucken müssen, wie können wir Prozesse so verschlanken, dass eben nicht stundenlang in Wartezimmern gewartet wird. Ich habe bei mir in der Praxis schon den Ansatz, dass sie eben nicht stundenlang im Wartezimmer sind, sondern dass das schneller geht. Und da geht es, glaube ich, auch darum, dass wir so ein bisschen von diesem noch ein patriarchalen, das kann nur der Arzt erledigen, weg müssen, dass die MFAs auch mehr Kompetenzen bekommen. Weil dann müssen sie nicht lange im Wartezimmer rumsitzen, sondern gibt es einfach Dinge, die diese qualifizierten Frauen, die wir in den Praxen haben, die auch mal gut bezahlt werden müssen, damit dieser Beruf attraktiv bleibt, dass das schon vorne am Tresen erledigt werden kann. Ich glaube, wir müssen über digitale Tools sprechen, dass sie eben nicht stundenlang in der Telefonhotline liegen, sondern dass das digital erledigt werden kann. Ich glaube, es muss sich ganz viel ändern.
Es muss sich ganz viel ändern. Ja, genau. Das verstehe ich. Ganz kurz noch zusammengefasst, Frau Blumenthal, was können Sie sich denn vorstellen, wie schnell kann das kommen?
Also ich glaube, man sollte jetzt auch nichts überstürzen. Ich bin ja in der hausärztlichen Praxis, ich habe ziemlich viele überstürzte Projekte jetzt auch schon mitgemacht in meiner kurzen Phase der Niederlassung. Wir haben ja schon ein freiwilliges Primärarztsystem. Das ist die hausarztzentrierte Versorgung. In Bayern und Baden-Württemberg ist die sehr viel stärker als hier in Berlin. Und ich glaube, erstmal geht es darum, das auszubauen und das für Patientinnen und Patienten auch erstmal attraktiv zu machen, dass die Patientinnen und Patienten sehen, ne? Okay. Ich merke bei Ihnen gewisse Vorbehalte, aber wenn Sie das mal erlebt haben, dann sagen Sie vielleicht danach, Mensch, das finde ich gut, das können wir doch weiter so machen. Und ich glaube, die Erfahrung, die wir da gesammelt haben, die sollten dann wirklich irgendwann für alle geben. Aber das ist nichts, was man von heute auf morgen macht, weil ich glaube, von heute auf morgen wäre ein reines Überweisungssystem. Und da sind, glaube ich, genau wie Sie gesagt haben, am Ende alle nur frustriert.
Das sagt Sandra Blumenthal. Sie ist Hausärztin in Berlin-Wilmersdorf. Sie ist im Vorstand des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg. Das Gespräch mit ihr führte Sabine Dahl heute am Morgen. Immer erst zur Hausärztin, zum Hausarzt, dann zum Facharzt. In anderen Ländern gibt es dieses Primärärztesystem schon, zum Beispiel in Kanada. Allerdings klar, dort sind die Bedingungen anders als in Deutschland, erklärt unsere Korrespondentin Giselle Ucker.
Egal, wo der Schuh drückt, in Kanada ist die erste Anlaufstelle der eigene Hausarzt. Erst wenn der nicht weiterhelfen kann, überweist er seine Patienten an einen Spezialisten. Dessen Mitarbeiter aus der Facharztpraxis rufen dann einige Tage, manchmal auch erst Wochen später an, um einen Termin zu vereinbaren. Vom ersten Kontakt mit dem Hausarzt bis zur weiteren Behandlung beim Experten dauert es in Kanada oft sehr lange, im Schnitt über 6 Monate. Für die meisten Kanadier ist das ziemlich frustrierend. Hauptgrund für die langen Wartezeiten ist ein massiver Ärztemangel im Land. Fast 23.000 Mediziner fehlen. Jeder 6. Kanadier hat nicht mal Zugang zu einem eigenen Hausarzt. An besonders abgelegenen Orten gibt es nämlich keine Ärzte in der Nähe. Dort warten die Menschen oft darauf, dass ein Arzt alle paar Wochen eingeflogen wird oder sie werden sogar selbst zum nächstgelegenen Allgemeinmediziner geflogen. Das Primärarztsystem kann so einen großen Mangel also nicht wirklich ausgleichen. Stattdessen Vergessen ist es in Kanada oft sogar zusätzlich nötig, dass andere medizinische Fachkräfte wie Krankenschwestern oder Sanitäter mehr Aufgaben übernehmen als üblich.
Das heißt also kein so gutes Beispiel für das Primärärztesystem Kanada, weil dort das Personal fehlt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Eine Insel voller Kultur im Herzen Berlins, das ist die Berliner Museumsinsel und die gibt es seit mittlerweile 200 Jahren mit dem Pergamonmuseum, der Alten Nationalgalerie, dem Alten, dem Neuen und dem Bode-Museum. Und das Jubiläum wird ab heute gefeiert. Was das Ensemble einzigartig macht, darüber hat sich unsere Kulturreporterin Barbara Wiegand mit Joachim Marzahn unterhalten. Der Altorientalist hat viele Jahre auf der Insel verbracht.
1949 in Berlin geboren, kennt Joachim Marzahn die Museumsinsel sozusagen von Grund auf. Denn der gelernte Schlosser und studierte Altorientalist arbeitete schon in den 70er Jahren ganz unten im Keller und war auch, wie er es nennt, in führender Position tätig.
Ich hatte eigentlich vor, Abitur zu machen und war in meinem Schlosserberuf da nicht zufrieden, weil man so früh aufstehen muss. Und habe mir dann einen, wie man heute sagt, Job gesucht, der zufällig bei den staatlichen Museen angeboten wurde. Jetzt halten Sie sich fest, als Führungskraft. Also konkret, ich bin Fremdenführer geworden im Pergamonmuseum und habe dort also 2 Jahre lang als solcher gearbeitet. Die Museumslandschaft insgesamt kennengelernt, kann man sagen, den Museumskosmos. Großartig.
Dieser Museumskosmos ließ Marzahn nicht mehr los. Mit Abitur, aber noch ohne Studienplatz, überbrückte er die Zeit als Heizungswart im Alten Museum und führte weiterhin Besucher über die Insel, die er mit all ihren hier versammelten kunstvollen Schätzen immer besser kennenlernte.
Wir hatten als Führungskräfte ein Limit. Wir durften nicht mehr als 3 Führungen pro Tag machen. Und so hatten wir dann auch genügend Zeit, daneben uns woanders umzusehen. Und einer meiner Lieblingsplätze war die Bibliothek der Nationalgalerie. Oder man hat eben andere Ausstellungen besucht, beispielsweise im Bode-Museum, dann Gemäldegalerie, die damals dort war.
Vor allem das Pergamonmuseum mit dem Vorderasiatischen Museum lag ihm am Herzen, mit den hier bewahrten alten Keilschriften aus Babylonien, Assyrien, Mesopotamien. Egal, ob sie von Königen stammen oder von einer Behörde als Verwaltungsurkunden.
Ja, stellt man sich immer ganz furchtbar trocken vor. Ich finde aber, die Verwaltungsurkunden haben einen speziellen Zug. Man ist praktisch an den Leuten sehr dicht dran, die vor 4000 Jahren meinetwegen in Babylon gelebt haben und die ihre Geschäfte und ihre Korrespondenzen hinterlassen haben.
Diese Faszination machte Marzahn zum Beruf. Lange Jahre war er beim Vorderasiatischen Museum verantwortlich für die Inschriftensammlung, nach der Wende auch Abteilungsleiter. Und er lebte dabei die Entwicklung der gesamten Museumsinsel mit. Angefangen in den 70er Jahren, wo die Spuren des Krieges und des weiteren Verfalls unübersehbar waren, mit maroden Dächern, dem neuen Museum als Ruine. Bis in die Nachwendezeit, mit dem Start der Sanierung der einzelnen Häuser, dem Wiederaufbau des neuen Museums. Eine tolle Entwicklung, schwärmt Marzahn. Als Baubeauftragter für das Vorderasiatische Museum hat er sie bis zu seiner Pensionierung mitgestaltet. Im Südflügel des derzeit wegen Sanierung geschlossenen Pergamonmuseums gelegen, wird dieses, Stand jetziger Planung, 2037 wieder eröffnet.
Also man darf gespannt sein, wie das dann insgesamt wird. Natürlich freue ich mich, dass das wieder geöffnet wird. War ja meine Heimat. Es ist ja ein Museumsleben, was da drin stattgefunden hat. Und ja, das gönnt man anderen auch.
Das sagt Joachim Marzahn über sein Leben auf der Museumsinsel in Berlin. Ab diesem Wochenende beginnen dort die Jubiläumsfeiern. Kurzer Blick aufs Wetter. Viele Wolken haben wir momentan noch. Der Regen verabschiedet sich dann gen Osten. 22 bis 26 Grad sind heute möglich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A10, östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Freienbrink und Dreieck Spreeau gibt es einen Stau. Nach einem Unfall auf der linken Spur, sie verlieren etwa 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin, in Oberschöneweide ist der Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. In Mügelheim ist die Straße Alt-Mügelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi- und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Hinweise zur S-Bahn. Bis Sonntag Betriebsschluss sind unterbrochen die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg und die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Stattdessen fahren Busse. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
Es ist 10 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Morgen, ich bin Irina Grabowski. In Washington ist es noch früh am Morgen, 4 Uhr. Da kommt jetzt erst einmal nichts Neues zu den Zöllen, alleine schon wegen der Zeitverschiebung. Und da kann man erst einmal die bisherigen Gerichtsentscheidungen verdauen, obwohl die noch keine Klarheit bringen. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her über die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke will die Rückführungsstrukturen für Asylbewerber neu ordnen. Der parteilose Politiker sagte im rbb 24 Inforadio, beispielsweise sei das Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Die kämen jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland, so Wilke.
Bisher ist noch nicht so viel Geld dahin geflossen. Das ist ja wirklich sehr kurzzeitig aufgebaut. Aber jetzt stehen ein paar Entscheidungen zum infrastrukturellen Ausbau dort an. Die kosten wirklich Geld. Und das habe ich mir angeschaut und gesagt, na Moment mal, bevor jetzt da irgendwie weiteres Geld in diese Struktur ausgegeben wird, die vielleicht nicht mehr sinnhaft ist, gucken wir doch, wo wir das Geld woanders hinbringen. Zum Beispiel, um die anderen Strukturen zügiger an den Start zu bekommen, weil die werden weiterhin gebraucht und auch zügig gebraucht.
Brandenburgs parteiloser Innenminister René Wilke. Immobilienbesitzer sollen nach den Vorstellungen von Bundesjustizministerin Hubig grundsätzlich gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Die SPD-Politikerin verwies in der Augsburger Allgemeinen auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland im vergangenen Jahr. Mit der Union sei vereinbart, die Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen auszuweiten. Das betreffe zunächst die Versicherungsunternehmen. Sie dürften nur noch Neuverträge anbieten.